Wie das letzte Mal angekündigt, werden wir heute eine Reise unternehmen. Wir werden das Römische Reich durchqueren. Erst nehmen wir einen Abstecher nach Persien. Zwischenstation werden wir in Palmyra in Syrien machen, uns dann nach Gallien beamen, um schließlich einen Blick nach Rhätien zu werfen, wo wir den Alamannen einen Besuch abstatten. Oder vielmehr, die Alamannen besuchen Rhätien. Hallo und herzlich willkommen aus Wien. Ihr hört Meine Geschichte Österreichs, ein Podcast, der der Frage nachgeht, wie Österreich zu dem wurde, was es heute ist. Wir sind also mittlerweile im 3. Jahrhundert angelangt, dem Jahrhundert der Soldatenkaiser, dem Jahrhundert der Militarisierung, dem Jahrhundert wirtschaftlicher Verwerfungen. Ein Krisenjahrhundert für Rom. In der heutigen Folge werden wir uns eingehend einem Jahr widmen und natürlich den Konsequenzen der Ereignisse. 260, der Krisenspitzenreiter. Bis wir gegen Ende dieser Folge dann kurz jenem Kaiser zum ersten Mal begegnen werden, der versuchen wird, das Ruder herumzureißen, der alles daran setzen wird, das Reich zu reformieren. Diocletianer. Ich bin der Wolfgang, staatlich geprüfter Fremdenführer und Geschichte-Freak. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß mit Folge 4, das Jahr 260. Die römische Welt steht still. Zunächst einmal löst ein Ereignis im Südosten des Reiches eine verheerende Kettenreaktion aus. Valerian, Imperator seit 253, ist mit einem Heer auf dem Weg nach Osten, genauer gesagt nach Syrien. Eben dort hat der Sassanidenführer Schapur I., das ist immer noch derselbe, der Gordian III. 244 in der Schlacht bei Zaita besiegt hat, die Schwäche des Reiches immer wieder ausgenutzt, um über die Reichsgrenze einzudringen, hat 254 sogar Antiochia am Orontes, die drittgrößte Stadt des Reiches, nach Rom und Alexandria geplündert. Nunmehr, im Jahr 259 angekommen, ist es also Zeit für Gegenmaßnahmen. Zunächst einmal scheint es, dass die Römer mit ihrem Heer von 70.000 Mann durchaus erfolgreich waren. Diese Zahlenangabe stammt aus persischen Quellen. Es kann also durchaus angenommen werden, dass es sich um eine veritable Übertreibung handelt. Jedenfalls gelingt es Valerian, die Provinz zu sichern, ohne jedoch den Schapur so weit schwächen zu können, dass der sich wieder in sein Reich zurückzieht. Vielmehr kommt es dann im Sommer 260 bei Edessa auf der Hochebene zur entscheidenden Schlacht. Die Römer gehen unter. In der persischen Quelle, geschrieben von Schapur selbst, hört sich das so an. Im dritten Feldzug, als wir gegen Karhai und Edessa vorstießen und Karhai und Edessa belagerten, da marschierte Kaiser Valerian gegen uns und es war mit ihm eine Heeresmacht von 70.000 Mann. Und auf der jenseitigen Seite von Karhai und Edessa hat mit Kaiser Valerian eine große Schlacht für uns stattgefunden und wir nahmen Kaiser Valerian mit eigenen Händen gefangen und die übrigen, den Prätorianerpräfekten und Senatoren und Offiziere, alle welche auch immer Führer jener Heeresmacht waren, alle diese ergriffen wir mit den Händen und deportierten sie in die Persis. Kaiser Valerian und alle überlebenden römischen Soldaten wurden also ins Sassanidenreich verschleppt. Der Kaiser öffentlich gedemütigt, indem ihn Schapur angeblich als Schemmel verwendet haben soll, um auf sein Pferd zu steigen. Der herrschende Kaiser also gefangen genommen. Valerian war der einzige Kaiser, dem diese Schmach widerfahren sollte. Sein Sohn und bisheriger Mitkaiser folgt ihm auf den Thron. Gallienus. Auf dessen Befehl sammelt der Feldherr Macrianus die verbleibenden römischen Truppen und dieser kann die Perser tatsächlich vertreiben. Ein Versuch allerdings, Valerian zu befreien, scheitert. In guter Manier des 3. Jahrhunderts lässt aber Macrianus seine beiden Söhne als Gegenkaiser ausrufen. Von seinen Soldaten natürlich. Fazit: Valerian in Gefangenschaft, wo er im selben Jahr noch sterben wird. Er wird gehäutet und die Haut wird öffentlich zur Schau gestellt. Man hätte ihn auch öffentlich häuten können, aber das wäre dann doch ein bisschen zu grauslich gewesen. Und wenn man es genau nimmt, ist wohl gar nichts davon historisch korrekt, sondern schlicht und ergreifend spätantike christliche Propaganda. Nicht einmal die Schemmelgeschichte wird von modernen Historikern noch ernst genommen. Die Quelle für all diese Grauslichkeiten ist ein gewisser Lactantius, der zu Beginn des 4. Jahrhunderts seine De Mortibus Persecutorum schreibt. Botschaft des Werkes: Christenverfolger erfahren die Rache Gottes und sei es in Form eines persischen Heerführers. Und je grauslicher diese Rache ausgeschmückt wird, desto wirkkräftiger ist das Ganze. Wahrscheinlicher ist, dass Valerian ganz unspektakulär in Gefangenschaft eines, mehr oder weniger natürlichen Todes gestorben ist, mit Haut. Gallienus, der Sohn von Valerian, nunmehr Kaiser, ist politisch geschwächt, irrt irgendwo im römischen Machtvakuum umher, die südöstliche Flanke ziemlich ramponiert. Zwei Gegenkaiser im Südosten. Pannonien erlebt in diesem Machtvakuum seinen eigenen Usurpator, und zwar Ingenius. In der Historia Augusta liest sich das folgendermaßen: Zu jener Zeit erhob sich auch Ingenius, der in Pannonien das kaiserliche Amt führte, durch den Zuspruch der Soldaten. Gallienus aber zog mit Eile gegen ihn und nachdem er ihn bei Mursa geschlagen hatte, nahm sich Ingenius selbst das Leben, um nicht in die Gewalt des Kaisers zu fallen. Manche berichten, Ingenius sei nicht durch die eigene Hand, sondern durch die Rache seiner Soldaten umgekommen, denn diese hielten es für besser, den Mann, den sie selbst erhoben hatten, wieder zu töten, als ihn dem Zorn des Gallienus auszuliefern. Kurz, Ingenius, Statthalter in Pannonien, wird per Akklamation zum Kaiser gemacht, Gallienus schlägt ihn in der Schlacht bei Mursa, das ist das heutige Osijek in Kroatien. Danach ist der Ingenius tot, entweder durch Selbstmord oder durch seine Soldaten. Ein kurzes Gastspiel also. Apropos Gastspiel, die beiden Söhne des Macrianus, die zwei Gegenkaiser im Südosten, sind auch nicht mehr, ebenfalls im Zusammenhang mit einer Schlacht gestorben, in dem Fall aber sicher von den Soldaten erschlagen. Das würde also bedeuten, dass Gallienus jetzt seine Macht konsolidiert hat und etwas Ruhe ins Reich einkehrt. Weit gefehlt. Die strukturelle Schwäche des Reiches ist nämlich so weit fortgeschritten, dass das bestehende Machtgefüge ganz schön durcheinander kommt. Schauen wir einmal kurz nach Augusta Vindelicum, Augsburg, Hauptstadt Rätiens. Die Jutungen, ein alamannischer Teilstamm, dringen 259, auch 260, über Rätien nach Italien vor. Durchqueren einfach Rätien, schlagen zunächst bei Augsburg die römischen Truppen und ziehen weiter über die Alpen. Norditalien wird verheert, viele Menschen verschleppt. Doch auf dem Rückweg werden sie in der Nähe von Augsburg gestellt. Diesmal von einem improvisierten römischen Aufgebot unter dem Statthalter Marcus Simplicinius Genialis. Das ist die Schlacht, die der berühmte Augsburger Siegesaltar feiert. Es war ein echter Sensationsfund damals 1992 in der Augsburger Innenstadt. Hat die damalig gültigen Annahmen ziemlich über den Haufen geworfen. Es zeigte sich nämlich, so schlimm war es um das Römische Reich noch nicht gestellt. Wenn nötig, war man durchaus in der Lage, rasch zu reagieren, auch an der maroden Limesgrenze. Und Rätien hatte doch die eine oder andere Schwierigkeit, mit der Loyalität zum Kaiser Gallienus. Gewidmet ist der Altar der Victoria Augusta. Der Zusatz Augusta ist bedeutend, weil er den Sieg als kaiserlich legitimiert ausweist. Die Bildsprache selbst ist zurückhaltend. Gezeigt wird im Relief die Siegesgöttin Victoria Augusta und der Kriegsgott Mars in Rüstung. Entscheidend aber ist die Inschrift. Sie nennt die Kämpfer. Es sind Kompositionstruppen. Es schaut nach einer ad hoc zusammengewürfelten Armee aus. Die Soldaten der Provinz Rätien, also wohl eine Vexillatio der Legio Tres Italica, die regulär in Regensburg stationiert war. Dazu die sogenannten Germanicani, wohl Abteilungen aus den Rheinprovinzen und auch die Popularibus, also einheimische Aufgebote. Gemeinsam gelingt es ihnen, die Jutungen zu schlagen und tausende italienische Gefangene zu befreien. Multis millibus Italorum captivorum, wie uns der Siegesaltar informiert. Ein selten klar datiertes Ereignis. Der Kampf fand am 24. und 25. April 260 statt. Geweiht wurde der Altar am 11. September desselben Jahres. Und jetzt kommt's. In der Inschrift wird nicht Gallienus als Kaiser genannt, sondern ein gewisser Postumus. Postumus Augustus. Wer war dieser Mann? Ein weiterer Gegenkaiser, wie es so viele gab im 3. Jahrhundert? Marcus Cassianius Latinius Postumus. Ein Offizier an Rhein und Maas. Er stammt wohl aus gallischer Familie, jedenfalls nicht aus der römischen Nobilität. Er war beliebt bei seinen Truppen und, anders als Gallienus, er war vor Ort. Als es 260 Streit um Kriegsbeute gab, schaltete sich der junge Saloninus, der Sohn des Gallienus, ein. Er residierte in Köln, zusammen mit dem Präfekten Silvanus und wollte die Beute zentralisieren, also nach Rom bringen lassen. Die Soldaten, wenig überraschend, hielten das für keine gute Idee und protestierten. Postumus, der mit ihnen gekämpft hatte, stellte sich auf ihre Seite. Die Truppen erhoben ihn zum Kaiser. Er marschierte gegen Köln, belagerte die Stadt. Saloninus und Silvanus wurden getötet. Und damit war der Bruch endgültig. Postumus stand als Gegenkaiser da. Aber Postumus überraschte. Er schmiedete keine Pläne, nach Italien zu marschieren. Er hatte nicht vor, Gallienus zu stürzen. Er baute sich schlicht und ergreifend ein eigenes Reich auf, das sogenannte Imperium Galliarum, das gallische Sonderreich, welches Gallien, Britannien und Hispanien umfasste. Im Grunde also den gesamten Westen des Reiches. Die Hauptstadt wurde Augusta Treverorum, das heutige Trier. Das erste Mal, dass Trier als Residenzstadt für einen Kaiser fungierte. Er prägte eigene Münzen mit Aufschriften wie Restitutor Galliarum, der Wiederhersteller Galliens. Er übernahm alle Titel eines Kaisers. Er stellte Verwaltung und Heer auf eigene Beine. Und erstaunlich, dieses Sonderreich war kein kurzes Strohfeuer. Postumus regierte fast 10 Jahre lang. In einer Epoche, in der Soldatenkaiser oft nur Monate überlebten, ist das eine Ewigkeit. Na, schnell zurück nach Rätien. Was heißt das konkret, dass dort Postumus genannt wird? Der Augsburger Siegesaltar zeigt uns. Im Jahr 260 anerkannten die rätischen Behörden den gallischen Kaiser als legitimen Augustus. Das war nicht irgendeine Randbemerkung, sondern eine offizielle juristisch gültige Weihung. Später wurde der Name von Postumus ausgemeißelt. Rätien war also nicht dauerhaft Teil dieses Sonderreichs, sondern zeitweise wohl zwischen 260 und 263. Nach diesem sogenannten Limes-Fall verlegte man die Verteidigung nicht mehr an die Linie der Wachtürme, sondern auf Knotenpunkte. Flussübergänge, Alpenpässe, befestigte Städte. der berühmte Limes-Fall. Die römischen Truppen ziehen sich von der gesamten rechtsrheinischen Grenzlinie zurück, dem sogenannten Agri Decumates, das heutige Baden-Württemberg. Die rätische Grenze springt zurück auf Donau und Iller Lech. Viele Kastelle werden aufgegeben, Siedlungen schrumpfen. Augusta Vindelicum, also Augsburg, wird plötzlich zum Brennpunkt. Warum akzeptieren Gallien, Britannien, Hispanien und teilweise auch Rätien so bereitwillig Postumus? Na, ganz einfach, er brachte Sicherheit. Er war da. Seine Münzen hatten zu Beginn einen höheren Silbergehalt als die zeitgleichen Emissionen des Gallienus. Oft 10-20%. Er prägte wieder große Bronzestücke, den Doppelsesterz. Das war ein Signal. Mein Geld ist stabiler, gleichzeitig verteidigte er die Grenzen, besonders am Rhein, gegen die Alemannen und Franken. Postumus wollte nicht Rom erobern. Er wollte den Westen konsolidieren. Und genau das tat er. Gallienus selbst war nicht untätig. Um 260 melden sich wieder die Markomannen und überqueren die Donau. Und die Quaden und die Vandalen. Gallienus schafft es wieder, sie in Schach zu halten. 260 oder 261 schlug er die Alamannen in einer großen Schlacht bei Mediolanum, dem heutigen Mailand. Er stabilisierte Italien. Aber gegen Postumus konnte er sich im Westen nicht dauerhaft durchsetzen. 263 belagerte er Köln, wo sich Postumus aufhielt, wurde aber durch einen Pfeilschuss verwundet und musste wieder abziehen. Der Westen blieb abgespalten. Auch die neue Organisation der Militärverbände nahm in Angriff. Zunächst einmal intensivierte er die Verwendung von Vexinationes. Das heißt, es werden nicht mehr gesamte Legionen verlegt, sondern je nach Bedarf kleinere Einheiten ausgeliehen und dorthin geschickt, wo sie gerade benötigt werden. 200 bis 1000 Soldaten. Das geht schneller, man wird flexibler. Allerdings auch anfälliger. Gleichzeitig schaffte er mobile Reiterkorps, sogenannte Comitatus, unter der Führung eines Magister Equitum. Also eine schnelle, mobile, flexible Eingreiftruppe, eine Kavallerie. Und weil Gallienus die Legio Tres Augusta in Afrika auflöst, bleibt nichts anderes übrig, als bei Bedarf Einheiten vom Norden in den Süden zu verlegen. Der Fokus auf militärische Flexibilität und Reagibilität erleichtert es dem Kaiser und den Befehlshabern, anfangs gegen die Germanen zu bestehen. Germanen, die immer noch, zumindest im Unterlauf der Donau, in relativ kleinen Stammeseinheiten agieren. Aber es dünnt die Garnisonsstädte aus und die germanischen Verbände werden größer. Einfach, weil es so wunderbar ins 3. Jahrhundert passt, werde ich euch jetzt schnell noch erzählen, wie die beiden, Gallienus und Postumus, ihr Ende fanden. An sich gelingt ja beiden, schließlich waren sie de facto Soldatenkaiser, etwas Außergewöhnliches. Beide sind fast ein Jahrzehnt an der Macht. Wenn man bei Gallienus die Zeit als Mitregent unter seinem Vater Valerian mitrechnet, kommt der sogar auf 15 Jahre. Den Gallienus trifft es als Ersten, also fangen wir mit ihm an. Mailand im September 268. Gallienus belagert Aureolus. Na, das ist der Oberkommandant im Norden Italiens und er hat nichts Besseres zu tun, als sich gegen den Kaiser zu stellen. Es gibt keine historisch greifbaren Belege dafür, dass er gerne selbst Kaiser sein wollte, allerdings lässt er Münzen schlagen im Namen von Postumus. Während der Belagerung wird Gallienus aus dem Lager gelockt und wird von seinen Offizieren ermordet. Claudius II. Gotticus, der nächste Kaiser, setzt die Belagerung fort, der Aureolus ergibt sich und wird dann von seinen eigenen Soldaten umgebracht. Den Postumus trifft es nicht lange später im Jahr 269 in Mainz. Postumus belagert Laelianus, Der ist Statthalter in Obergermanien und er hat nichts Besseres zu tun, als sich gegen den Postumus zu stellen und sich zum Kaiser machen zu lassen. Von? Na, seinen Soldaten natürlich. Der Postumus reagiert schnell, belagert Mainz und der Lelianus wird erschlagen. Von? Na, seinen Soldaten. Und jetzt schlägt die Ironie des 3. Jahrhunderts mit voller Härte zu. Weil Postumus seinen Soldaten nicht erlauben will, Mainz zu plündern, wird er erschlagen. Von? Seinen Soldaten natürlich. Mehr 3. Jahrhundert geht einfach nicht. Doch das Sonderreich überlebte Postumus. Erst unter Kaiser Aurelian kam das Ende. 274 zog er gegen Tetricus und in einer Schlacht Apud Catalaunos, wie Eutropius schreibt, also auf den katalaunischen Feldern, besiegte er das gallische Heer. Das gallische Sonderreich war kein anti-römisches Gegenreich. Ideologisch blieb alles römisch. Sein Schwerpunkt lag auf der Sicherung des Rheinraums. Parallel zum gallischen Sonderreich entwickelte sich im Osten eine andere, strukturell verwandte, aber politisch anders gelagerte Konstellation. Unmittelbar nach der Gefangennahme Valerians im Jahr 260 trat in Syrien Odoenatus von Palmyra hervor. Er war kein Usurpator im klassischen Sinne, sondern ein lokaler Fürst und römischer Klientelpolitiker, der die militärische Führung im Osten übernahm. Er schlug persische Vorstöße zurück und stabilisierte die Region im Namen Roms. Gallienus selbst verlieh ihm hohe Titel. Odoenatus blieb nominell loyal gegenüber dem römischen Kaiser, herrschte jedoch faktisch autonom. Nach seiner Ermordung 267 übernahm seine Witwe Zenobia die Macht für ihren Sohn. Unter ihr weitete sich der Einfluss Palmyras erheblich aus. Syrien, Ägypten und Teile Kleinasiens gerieten unter palmyrenische Kontrolle. Anders als Postumus entwickelte Zenobia eine deutlich selbstbewusstere Herrschaftsrepräsentation. Anfangs wurden noch römische Kaisertitel formal anerkannt, doch schließlich nahm sie eigene imperiale Titel an. Weder im Westen noch im Osten entstand eine neue Staatsidee. Beide Machtzentren bedienten sich römischer Verwaltungsformen, römischer Titel und römischer Symbolik. Es ging um militärische Handlungsfähigkeit in einer Situation, in der die zentrale Regierung überfordert war. Die Wiederherstellung der Einheit gelang unter Aurelian. Bemerkenswert ist, wie rasch diese Reintegration erfolgte. Weder im Westen noch im Osten musste ein alternatives politisches System überwunden werden. Die Verwaltung blieb römisch, die Eliten blieben römisch, die Armee blieb römisch. Im größeren politischen Zusammenhang zeigt sich daher weniger eine Reichsteilung als eine Phase extremer militärischer Dezentralisierung. Regionale Machtzentren entstanden, weil das Imperium zu groß war und zu stark beansprucht, um von einem einzigen Machtkern aus effektiv gesteuert zu werden. Das Reich zerfiel nicht, sondern verteilte seine Macht temporär auf mehrere Zentren. Das Imperium Romanum blieb zwar politisch fragmentiert, aber strukturell kohärent. So, ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, was das alles mit, unter Anführungszeichen, Österreich zu tun hat. Naja, wir haben ja gesehen, zum einen ist Rätien zumindest kurzfristig Teil des gallischen Sonderreichs. Teile Rätiens gehen verloren, der Agri Decumantes an die Alemannen und die Bindung militärischer Kräfte im Osten hat natürlich Auswirkungen auf die Donaugrenze. nach 260, nach dem Limes-Fall, zieht sich Rom schrittweise an die natürliche Grenze, den Rhein-Donau-Verlauf, zurück. Vor allem im Agri Decumantes bleibt die ansässige, romanisierte Bevölkerung und geht dann schlussendlich in den Alemannen auf. Erinnert ihr euch an Decius, den Kaiser Decius, der in den Sumpf gerät und von den Goten in der Schlacht von Abitrus 251 geschlagen wird, auf Reichsboden, die Schockwelle nach Rom? Ebenfalls unter Gallienus wird ab 260 die Militärpräsenz in Dakien reduziert. Bis dann Aurelian zwischen 271 und 275 die Bevölkerung größtenteils umsiedelt, eine neue Provinz wird formell gegründet, und zwar südlich der Donau mit dem Namen Dacia Aureliana. Wenn ihr euch also fragt, woher der Duster seinen Namen hat, et voilà. In beiden Fällen allerdings handelt es sich nicht um einen Verlust aufgrund militärischer Überlegenheit des Gegners. In beiden Fällen sind nicht verloren gegangene Schlachten maßgebend. Weder Gallienus noch Aurelian kapitulieren. Beide agieren eher als Kaiser, die das Reich konsolidieren. Sie ziehen sich auf die natürliche Grenze zurück, verzichten freiwillig auf exponierte Vorfeldräume. Zwischen 260 und 265 endet ganz einfach die offensive, expansive Provinzpolitik. Die Grenze bricht nicht zusammen, sie wird schlicht und ergreifend neu definiert. Militärisches Rebalancing. Und ganz ehrlich, was um alles in der Welt wollten die Römer wirklich nördlich der Mitteldonau? Keine Oliven, kein Weinanbau, einfach nur barbarisch. Ein römischer Beamter schreibt aus Pannonien zurück an seine Familie: Die Einwohner hier führen ein elendes Leben. Sie bauen keine Oliven an und sie trinken keinen Wein. Naja, die Römer wollen zwar das Land kontrollieren, nur hier wohnen, ja, wenn sich's irgendwie vermeiden lässt. Na, wie auch immer. Der Rückzug aus Dakien bedeutet für unsere Provinzen, dass sie bald nicht nur an der Nordfront, sondern auch direkt an der Ostfront liegen werden. Das ehemalige Dakien, also nördlich der Donau, wird für etwa ein halbes Jahrhundert Bufferzone bleiben, ohne etablierte germanische Machtstruktur. Bis dann, um das Jahr 300, die Goten beginnen, sich das Gebiet unter den Nagel zu reißen und zu ihrem politischen Zentrum auszubauen. Und dann? Zuvor aber begegnen wir einem Mann, Herrscher, Kaiser, Römer, der den einen als größter Reformer des antiken Rom gilt, für die anderen ist er derjenige, der das Chaos nur noch verschlimmert hat. Die einen bezeichnen ihn als den Retter Roms, die anderen als denjenigen, der den Untergang beschleunigt hat. Ich jedenfalls werde mir kein Urteil erlauben, sondern den Herrn und seine politischen Maßnahmen einfach analysieren. Darf ich vorstellen? Diokletian, der letzte Soldatenkaiser. Wenn er allerdings für manche das Reich gerettet hat, stellt sich natürlich die Frage, wovor, vor wem und wie. Das schauen wir uns dann das nächste Mal an, wenn es darum gehen wird, die wirtschaftlichen Implikationen des dritten Jahrhunderts zu analysieren und einmal genauer uns zu fragen, wie das Römische Reich überhaupt funktioniert hat. Oder auch nicht. Aber auch, wie es den Germanen gelungen ist, aus losen Zusammenschlüssen stabile Machtstrukturen zu formen. Besonders spannend wird es dann, wenn wir die Themen Inflation und Besteuerung in den Mittelpunkt rücken. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß im Leben, bleibt gesund und seid lieb zueinander. Ihr hört meine Geschichte Österreichs, ich bin der Wolfgang, euer Geschichte-Freak, Papa aus Wien.